Was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Hat diese doch schon etwas altbackene Lebensweisheit in unserer modernen Welt heutzutage noch eine Berechtigung?
Mutig und motiviert durchs Leben. Der Motivationspodcast mit U wie unterhaltsam, unerschütterlich und unglaublich empathisch. Das ist Angie's Talk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, der Angie Talk. Und heute auch dabei mein Freund Martin. Hallo Martin.
Hallo Angie, hallo liebe Zuhörerinnen.
Martin, ich starte heute mit einer persönlichen Geschichte, die mich noch immer bewegt, die ich euch aber jetzt erzählen möchte. Denn vor 2 Jahren jährte sich jetzt 8-jährig folgendes Ereignis. Ich lag im Krankenhaus. War am Tag vorher frisch operiert worden mit Verdacht auf Brustkrebsvorstufe, wurde also operiert, damit das rausgenommen werden konnte. Meine Schwester war parallel in der Chemotherapie, sie hatte Brustkrebs. Und genau diese Schwester von mir kommt morgens um 9 in mein Krankenzimmer, streckt den Kopf zur Tür rein. Ich weiß auch genau, ich habe mir gedacht, was macht die denn hier? Die hat doch Chemotherapie. Wieso kommt die denn mich besuchen im Krankenhaus? Und sie kommt rein und ich sehe im Gesicht schon an, irgendwas ist passiert. Und dann bricht schon aus ihr raus, Angela, der Papa ist tot. Bäm. Plötzlich war alles ganz anders. Ein Schicksalsschlag hatte mich und unsere Familie heimgesucht. Und da kommen wir zu unserem heutigen Thema Resilienz. Martin, was ist Resilienz in unserem Sprachgebrauch?
Erstmal ist es natürlich Widerstandskraft. Und die Situation, so wie du sie geschildert hast, Angie, braucht ja Widerstandskraft. In der Forschung werden übrigens 2 vollkommen unterschiedliche Kategorien von sogenannten Resilienzfaktoren unterschieden. Die einen, die sehr stark mit dem Charakter verbunden sind, also die man ja schon in sich trägt. Und die anderen Faktoren gehören zu denjenigen, die man sich aneignen kann. Also aus Gesprächen, aus Coachings, aus Lebenserfahrung, mit all dem drum und dran. Das sind Faktoren, die einen im Leben widerstandsfähiger machen gegen äußere Einflüsse.
Jetzt muss ich dir sagen, Martin, in meiner damaligen Situation hat es mir natürlich erstmal den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich habe sofort gesagt, ich muss hier raus, ich muss hier weg aus dem Krankenhaus. Das habe ich auch getan. Wir sind dann nach Hause gekommen, Details jetzt egal. Fakt war, ich bin in eine Situation geworfen worden, wo ich selber ja nicht ganz bei mir war aufgrund von Krankheit, musste jetzt aber stark sein, denn meine Mutter damals, der war natürlich auch plötzlich der Mann gestorben, es war alles riesen chaotisch. Jetzt nehmen wir mal an, ich bin resilienzstark. Mir hat es aber trotzdem den Boden weggezogen. Was mache ich denn dann? Martin, du bist auch schon sehr lang in diesem Leben. Du hattest bestimmt auch schon mal so eine Situation. Wie bist du denn da? Was passiert da in einem?
Diese Schicksalsschläge, die uns ja fast ohnmächtig machen, die uns erwischen, ja mitten im Leben, mitten im Laufen, mitten im Flug, die sind so dramatisch, dass man im ersten Augenblick ja niedergeschlagen ist, auch ein Stück weit auch orientierungslos und eigentlich gelähmt ist. Vielleicht ist das so ein bisschen etwas Archaisches. Viele von uns wissen natürlich, wie früher unsere Vorfahren in der Steppe reagiert haben, wenn sie ja auf Dinge gestoßen sind, die ihnen vielleicht ein bisschen Sorge bereitet haben, ja, Flucht oder Angriff und manchmal auch dieses Erstarren tatsächlich. Und das ist etwas, was vielen Menschen tatsächlich anheimfällt, dieses Erstarren vor der Situation und nicht wissen, wie man mit der Situation umgeht. Das ist dann noch nicht mal sozusagen Resilienz, sondern das ist eine natürliche Reaktion, dieses Innehalten und vielleicht auch erstmal die Orientierung zu haben, was sind denn meine sinnvollen nächsten Schritte?
Ich denke, ich habe jetzt überlegt, Martin, wenn so ein Schicksalsschlag auftritt, ich glaube, wir können gar nichts machen, der ist dann da. Da kann man, egal Mann oder Frau, egal wie alt, egal wie lebenserfahren, das ganze Ding ist dann erstmal da. Bäm, wie ich es vorhin gesagt habe. Bäm, und dann haut es einen erstmal aus den Schuhen. Ich bin aber fest überzeugt, man kann lernen oder sich vorbereiten, die nächsten Schritte gut zu wählen. Weil der Schicksalsschlag, das Ganze, es muss ja nicht immer so sein, so dramatisch wie jetzt bei mir damals. Es kann ja auch sein, du kriegst die Kündigung, der Job ist weg. Das sind ja auch Schicksalsschläge, wo du erstmal sagst, wenn du es nicht hast kommen sehen, ja, wo du sagst, oh, und jetzt? Und ich denke, man kann es schon erlernen, die nächsten Schritte weise zu wählen, damit man nicht eben in das, was du vorhin gesagt hast, Flucht oder Angriff, in diesen Stress gerät, etwas zu tun, was vielleicht kopflos ist.
Das Interessante ist, Angie, die Wissenschaftler sagen dazu, das ist so eine Art von angeborener Cleverness oder praktischer Intelligenz. Also in einer Situation, die ungewohnt ist, trotzdem mit ein bisschen Geschick und auch mit Cleverness zu wissen, welches Verhalten ist denn genau in dieser Situation angemessen? Wie findet man sich in dieser ungewohnten Situation tatsächlich zurecht? In diesen besonders dramatischen Situationen ist das vielleicht eine Situation, wo man sagt, okay, jetzt muss viel organisiert werden. Ja, man erstarrt nicht, sondern man wird tätig. Man nimmt den nächsten Schritt in Angriff. Neben der Trauer in dem Fall sagt man, okay, es gibt viele Dinge, die organisiert werden müssen. Menschen, die angerufen werden müssen, die davon informiert werden müssen und so weiter und so fort. Das ist wiederum ein Stück weit praktische Intelligenz, die manchmal in den Menschen schon drinne wohnt. Wer genau in sich hineinhorcht, erkennt vielleicht auch Situationen, wo er oder sie genau in solchen Situationen mit dieser ja, praktischen Intelligenz die nächsten Schritte eingeleitet hat.
Ganz genau. Und in unserem Fall war das ja so, dass diese typische Maschinerie loslegte. Also es ist ja klar, es musste eine Beerdigung geplant werden, wie du auch gerade gesagt hast, es mussten Leute informiert werden. Da bist du natürlich in einer Maschine drin, die dich auch auf gewisse Weise ablenkt und von diesem Schock erstmal ein bisschen wegbringt, ja. Und erst wenn du wieder zur Ruhe kommst, kommt dann jetzt im Trauerfall, kommt das natürlich wieder hoch. Ich würde gerne mehr darüber sprechen heute, wie ich im Vorfeld, ich sag's jetzt mal für die Autofahrer, wie ich den ADAC-Schlitterkurs belege vorher, damit, wenn dann der Winter kommt und ich aufs Eis plötzlich rutsche, damit ich dann genau weiß, wie ich reagieren muss.
Das brauche ich auch, Angie.
Den Schlitterkurs, genau. Dann lass uns doch mal einsteigen in den Schlitterkurs. Weil es gibt ja wirklich Möglichkeiten, sich das zum einen anzulernen, weil nicht jeder, wie du vorhin gesagt hast, nicht jeder hat ja das in den Genen. Und selbst wenn er es in den Genen hat, möchte ich mal behaupten, mit einer richtig hundertprozentigen Resilienz wird man einfach nicht geboren. Du musst es trotzdem immer wieder üben, dran denken. Aber was übe ich denn? Was tue ich da? Und da gibt es ganz offiziell, kann man übrigens googeln, 7 Säulen der Resilienz. Und ich würde die mit dir gemeinsam gerne mal beleuchten. Den ersten Punkt würde ich dir gerne geben, Martin, denn ich weiß, das Thema Selbstwirksamkeit ist dein Steckenpferd. Was kann ich denn tun für die Resilienz zum Thema Selbstwirksamkeit?
Ich glaube, so der gemeinsame Nenner ist das Vertrauen in die eigene Stärke. Und das Vertrauen in die eigene Stärke und die positiven Erfahrungen und auch in die positiven Fähigkeiten, das ist ja etwas, was man sich systematisch erarbeitet, weil man immer besser wird in diesen Themen. Wir haben mal über das Pareto-Prinzip gesprochen, also dass du mit 20% Einsatz auch wirklich 80% der Ergebnisse erzielen kannst. Hier wird beim Thema der Selbstwirksamkeit an den nächsten Schrauben gedreht. Also wie kann ich mich noch besser machen, als ich eh schon bin? Und das sind natürlich in Anführungsstrichen diese Aspekte, die uns zu immer neuen Erfolgserlebnissen führen. Und Erfolgserlebnisse stärken dann natürlich auch die positive Selbstwirksamkeit, weil man auch weiß, in welcher Situation sollte ich wie reagieren, welche Reaktion ist angemessen, welche ist empathisch für meine Umwelt, welche ist klar zielorientiert, wenn es erforderlich ist. Das sind diese Aspekte, die bei der Selbstwirksamkeit wirklich eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen.
Darf ich gleich wieder, und liebe ZuhörerInnen da draußen, bitten, schreibt euch gerne wieder mit, die Stichpunkte. Und zu diesem ersten Punkt, Martin, darf ich folgenden Satz für unser Buch diktieren? Ich weiß, ich kann es schaffen. Ist das ein Merksatz für Punkt 1?
Definitiv. Und es auch tatsächlich ausführen. Also nicht nur es wissen, sondern auch es tun. Ich weiß es Und ich tue es.
Wohl dem übrigens auch, ich weiß, ich kann es schaffen, sondern es ist bewiesen, ich habe es schon geschafft. Also werde ich es dieses Mal auch schaffen und mich da wieder rausholen aus diesem Sumpf. Gehen wir zu Punkt 2. Mein Lieblingsthema, Optimismus, also positives Sehen, aber Achtung, nicht hier nur rosarote Brille, sondern realistischer Optimismus. Das ist mir ganz wichtig. Ein Ja zu sagen, ja, ich oben gesehen, ich kann es schaffen und ich weiß auch, dass mein Glas halb voll ist und nicht halb leer. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich durchs Leben gehe und mich mal, wir können mal einen Versuch starten. Wenn ihr draußen durchs Leben geht, immer wenn ihr anfangt, etwas Negatives zu denken, das schaffe ich sowieso nicht. Ach, jetzt der Zug, den verpasse ich bestimmt. Oder hier Deutsche Bahn, der kommt heute bestimmt nicht pünktlich. Wenn ich immer diese negativen Sachen denke, dann bin ich auch irgendwann in so einem negativen Pool drin. Und das wollen wir doch nicht. Lass uns doch mal den Versuch starten. Ich habe jetzt kürzlich gelesen, da macht einer eine Nicht-Jammer-Challenge. Ja, also der hat sucht ein paar Leute, mit der er, glaube ich, 20 Tage lang sagt, wir jammern nicht. Wenn du anfangen willst zu jammern, oh, morgen wird schlechter. Nein, stopp, machen wir nicht. Wir bleiben mal im Positiven. Und das ist das, was ich realistischen Optimismus nenne. Denn ich persönlich bin ja davon überzeugt, unsere Gedanken sind unsere Zukunft. Und ich wäre ja doof, wenn ich mir dann schlechte Gedanken mache und meine Zukunft schlecht mache. Martin.
Darf ich noch eine ganz kurze Geschichte erzählen? Die ist vor kurzem passiert. Ich war im Gespräch mit einer Unternehmerin. Es ging darum, um eine Besetzung einer Funktion und um eine Position im marketingnahen Umfeld. Wir kennen alle diese Menschen, die dafür in Frage kommen. Und da sind wir die nacheinander mal durchgegangen und haben das mal so reflektiert. Und bei der einen Person sagte sie, kann definitiv nicht funktionieren, weil die sieht immer nur das halb leere Glas. Also die hat keine positive Grundneigung. Selbst wenn Dinge schwer sind, muss ja trotzdem ein Optimismus da sein, weil ansonsten gelingt es ja sowieso nicht, weil wenn du immer nur die negativen Aspekte in den Vordergrund stellst, dann gehen die Lippen nach unten, dann kommt auf jeden Fall keine gute Laune auf und wer für sich selbst auch nicht optimistisch ist, der wird wahrscheinlich dieses Ziel, das er sich vorgenommen hat, sowieso nicht erreichen.
Perfekt. Das erinnert mich an etwas. Ich habe einen Freund, wenn irgendwas ist, also im privaten Bereich, sagen wir mal, wir wollen wegfahren, aber das Auto ist kaputt, der würde nie kommen und sagen, oh, schlechte Nachricht, Auto ist kaputt. Weißt du, wie der zu mir kommt, Martin? Der kommt und sagt, Angie, wir haben eine kleine Herausforderung. Bei dem Auto ist das und das kaputt, aber ich habe schon überlegt, wir können A, entweder das machen oder B, habe ich schon rausgesucht, wir können mit dem Zug fahren oder C, wir können das tun. Die Situation ist ja die gleiche, das Auto ist kaputt. Aber dadurch, dass er so auf mich zukommt und auf die Situation zugeht, nimmt er mir natürlich, oder er nimmt mir gar nichts, er gibt mir Hoffnung, das Ganze zu schaffen. Und das geht schon in meinen Punkt 3 über, den ich jetzt auch noch übernehme. Raus aus der Opferrolle, Selbstverantwortung übernehmen und bitte nicht jammern in der Situation, sondern wirklich Selbstverantwortung, also sich darüber klar sein, wir wiederholen uns wirklich, ich kann es schaffen, ich will das hinbekommen, ich mache es. Ja, das heißt nicht, dass man keine Hilfe annehmen darf oder Hilfe sich holen. Gerade jetzt in der Situation mit Trauer ist es ganz, ganz wichtig, die Freunde und Familie noch an sich ranzulassen, obwohl man es manchmal vielleicht gar nicht packt. Da kommt dann wieder die Empathie ins Spiel, wie weit man jemand hinlässt. Aber trotzdem auch selbstverantwortlich sein und fragen, kann mir jemand helfen? Ich bin gerade in einer schweren Situation. Hand heben, hilf mir doch. Und dann kommen wir schon zu Punkt 4, Martin.
Hilfe annehmen, ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn man wirklich in einer Situation ist, wo man vielleicht nicht genau die beste Lösung schon hat, dann ist es ganz gut, sein eigenes Netzwerk natürlich anzustrengen. Nicht nur anzustrengen, sondern nachzufragen, um halt wirklich in Resonanz miteinander zu gehen. Übrigens auch hier von den Wissenschaftlern ein ganz wichtiger Aspekt, ich lese es einfach mal vor, Respekt und Wertschätzung, die man sich durch verlässliche und hilfreiche zwischenmenschliche Beziehungen erarbeitet hat. Das ist ein Aspekt, der ganz wichtig ist bei dem Thema Hilfe annehmen. Also das ist ein ganz wesentlicher Resilienzfaktor, Herr Engie.
Und jetzt drehen wir das nochmal ein bisschen um, Martin. Wir wollen ja hauptsächlich auch sagen, was tue ich denn im Vorfeld, bevor es soweit ist, dass ich Hilfe brauche? Ich biete meine Hilfe an, denn, und da gibt es auch Studien, das weiß ich, weil ich da kürzlich einen Vortrag drüber gehalten habe, wer sich um andere kümmert, der macht sich selber dadurch glücklicher. Das geht so weit, dass er sogar bis hin gesundheitlich glücklicher ist, wenn er anderen hilft. Das ist eine Demenzvorbeugung, eine Alzheimer-Vorbeugung. Das ist wirklich wissenschaftlich bewiesen. Ehrenamtliche Menschen, die das machen, die sind wirklich eine Spur glücklicher und sie leben dadurch auch gesünder. Also Win-Win-Situation. Ich helfe anderen und dadurch stärke ich meine Resilienz.
Ich glaube, ganz wichtiger Aspekt kann man, glaube ich, gar nicht genug betonen, weil es vor allen Dingen auch so leicht ist, Angie. Das bedarf ja eigentlich nur von offenen Auges, offenen Mutes, letztendlich auf Menschen zugehen, weil wenn du jemandem Hilfe anbietest, ist es ja grundsätzlich nie schädlich.
Und dazu kommt, fällt mir gerade ein, wenn ich so eine ehrenamtliche Tätigkeit mache, ja, da gibt es ja in allen möglichen Bereichen von Feuerwehr über Sport, sich als Trainer oder ich bin jetzt in einem Förderkreis für unser Seniorenheim eingetreten. Das macht einfach auch Spaß, sich dort mit Gleichgesinnten zu treffen. Und da ziehe ich auch wieder für mich was raus. Eine Art von Glücksgefühl, weil ich helfen kann, weil es jemand gibt, der zu mir sagt, danke, dass du da bist. Und wiederum im Umkehrschluss, wenn mir dann was passiert, weiß ich auch, dass von den Leuten bestimmt welche da sind und mich stützen. Gefällt mir immer besser, unser Thema Resilienz, Martin. Haben wir noch einen Punkt?
Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, Ziele zu formulieren, Visionen, also Vorstellungen auch tatsächlich zu visualisieren für sich, um halt hier auch die eigene Resilienz, die eigene Widerstandsfähigkeit ganz maßgeblich zu steigern. Ich weiß, liebe Angie, dass das Thema Aufschreiben eines deiner Lieblingsprinzipien ist, weil immer dann, wenn du über Ziele und über Visionen sprichst, sehe ich, wie dein Kopf ein bisschen nach unten geht und wie du anfängst zu schreiben auf einem ganz großen Blatt Papier, also es wirklich zu visualisieren und wirklich aufzuschreiben. Warum ist das Thema Ziele und Visionen auch dann aufzuschreiben, aus deiner Sicht heraus, so ein Unterschiedsfaktor?
Martin, du bist doch mein Brain. Die SMART-Methode, können wir die kurz erklären?
Achtung, erstes Semester, Projektmanagement. SMART steht für spezifisch. Also ein Ziel sollte spezifisch sein. Es sollte einen ganz klaren Aspekt haben. M sollte stehen für messbar. Also auch die Zielerreichung sollte dann dementsprechend messbar sein. Das A steht für, es sollte ein attraktives Ziel sein. Das sollte nicht beliebig sein, so wie ich stehe morgens auf. Und R steht für reachable. Also es sollte auch wirklich innerhalb einer angemessenen Zeit erreichbar sein. Und das T steht für time. Also bis wann möchte ich mein Ziel auch tatsächlich erfüllen? Das ist die Definition der sogenannten SMART-Regel für Projekte und definitiv manchmal auch für die eigenen Ziele und für die, Zielerfüllung.
Student Puscher, Sie kriegen Ihren Schein. Das haben Sie hervorragend erklärt, genauso wie ich es wollte. Vielen Dank. Perfekt. Ja, ich meine, es ist etwas, das lernen wir wirklich schon ganz früh in verschiedensten Ausbildungen. Aber wir müssen es uns auch immer wieder mal vor Augen führen. Und dieses SMART-Prinzip ist wirklich wichtig. Nächster Punkt zum Thema Resilienz aufbauen. Da steht bei mir Akzeptanz versus Resignation. Was ist damit gemeint? Wir müssen die Situation akzeptieren. Sie ist nun mal da. Wenn ich auf meine Geschichte zurückkomme, mein Papa ist damals verstorben, da kann ich nichts ändern, das ist so. Jetzt den Kopf in den Sand zu stecken und sich zu verkriechen, kann man natürlich partiell auch mal machen, muss man auch in der Trauer, aber richtig zu resignieren ist ja keine Lösung, ja. Das wäre genauso unachtsam, wie wenn ich bin ja in der Boomer-Generation und mir wurde ja von klein auf oder von jung auf hatten wir ja diesen Spruch, oh, wenn ich aber mal in Rente bin, dann lasse ich es mir gut gehen, ja. Das ist ja so, du wahrscheinlich auch, Martin, das ist ja so unsere Generation, jetzt arbeiten wir so viel es geht und dann irgendwann haben wir das Geld und die heutige junge Generation lacht ja darüber, was ich auch absolut okay finde, denn die haben verstanden, dass man sich auf die aktuelle Situation, die muss man akzeptieren, da muss man sich voll drauf konzentrieren und auch im Positiven jetzt gesehen den gegenwärtigen Moment auch nutzen und akzeptieren, ja, es ist jetzt so und dann kann ich aber auch was Gutes rausziehen. Ich erinnere mich noch, als das mit meinem Papa war, ich hatte ja auch damals schon meinen Hund Elvis, der übrigens, da ich im Krankenhaus war, bei meinen Eltern war und mein Papa ist morgens praktisch umgefallen in der Küche und lag dann da, dann kam der Elvis, der hat ihn gefunden und hat wahnsinnig gebellt, dadurch ist meine Mama aufgestanden und hat ihn dann gefunden. Also die Geschichte deshalb, mein Hund begleitete mich da auch durch die Zeit. Und ich bin dann mal mit ihm spazieren gegangen. Der Hund muss ja raus, dem ist egal, ob Beerdigung ist oder whatever. Und dann ist so ein bisschen die Sonne rausgekommen und ich bin mit ihm über ein Feld spaziert und war tief traurig natürlich. Es war gerade ein Tag nach dem Tod. Und dann sehe ich so meinen Elvis springen und die Sonne blinzelte raus. Und ich habe dann so hochgeschaut und dann macht man ja gern so, ach, der Papa, der sitzt jetzt irgendwie da oben. Und dann habe ich ganz kurz gemerkt, wie so ein Glücksgefühl in mich kam, weil ich wusste, es ist jetzt nicht das Leben vorbei. Meins ja sowieso nicht, aber ich habe nicht resigniert, sondern ich habe die Situation akzeptiert und habe anhand dieses Sonnenstrahls und diesem springenden Elvis gesehen, hey, irgendwie wird es weitergehen und es wird auch glückliche Momente wieder geben. Und das hat mir damals, noch heute weiß ich genau diesen Augenblick, das war vielleicht 3 Sekunden, aber der ist in meinem Herz drin und das ist etwas, was mir persönlich auch Resilienz gibt. Weil natürlich hatte ich in den letzten 8 Jahren mal wieder so einen Moment, wo was war, bäm. Und da denke ich schon manchmal an diesen Sonnenstrahl zurück und kann mich dann inzwischen so reinfühlen, so reinspüren in diesen Moment, dass er mir richtig Hoffnung gibt und ich wieder weiß, da komme ich durch. Das schaffe ich.
Das ist ein wunderschönes Bild, Angie, das du uns da gezaubert hast. Ich sehe auch wirklich den Streif am Horizont, den Sonnenschein, der uns trifft und in dem Sinne auch ja ohne äußeren Zwang auch es zu akzeptieren, dass es jetzt so ist und zu wissen, es geht ja weiter. Ja, also wir können hier den nächsten Schritt auch tatsächlich machen. Dinge passieren, sie passieren nicht jede Minute und sie passieren nicht jede Sekunde. Der Rest des Lebens kann aber durchaus selbstbestimmt sein. Und das ist ja das Gute daran. Das gibt ja auch wiederum mehr Widerstandskraft, also mehr Resilienz. Angie, einer fehlt mit Sicherheit noch, oder? Ein Punkt.
Ja, wir haben noch einen, der nennt sich, ich liebe ihn, kreative Lösungen finden. Ja, was kann dahinter stecken? Kreative Lösungen finden. Für mich heißt es auch wieder frei zu denken. Jetzt ist die Situation da. Was kann ich tun? Was kann ich ändern? Nehmen wir mal den Fall Jobverlust. Relativ plötzlich, der Job ist weg. Dann jetzt kreative Lösungen zu finden und sich zu überlegen, was kann denn passieren? Was kann ich alles tun? Und wohl dem, der dann vielleicht entweder selber die Kreativität hat oder sich jemanden, das haben wir ja immer das Thema, mutig genug ist, sich jemanden von außen zu holen, der einem vielleicht dann hilft, ja, und sagt, pass auf, das ist die Ist-Situation, jetzt lass es mal ganz verrückt spinnen. Was kannst du alles tun? Du hast jetzt deinen Job verloren, du warst IT-Manager in einem Unternehmen, dein Job ist weg. Was kannst du tun? Ja gut, was kann ich denn? Ja, ich kann gut singen. Ja, okay, die Karriere wird jetzt nicht so ganz schnell sprudeln. Ja, ich kann auch Geschichten schreiben. Naja, ein Buch schreiben, das wird jetzt ein bisschen... aber du bist sehr kreativ, überleg mal noch weiter. Ja, was könnte ich noch? Naja, ich kann natürlich zum Arbeitsamt erstmal gehen und mich da anmelden, dass ich schon mal grundversorgt bin. Sehr gut, sehr guter Ansatz. Nächste Möglichkeit. Ja, und dann erinnere ich mich, hat mich doch vor 3 Monaten mal der so und so aus meiner Schulzeit angerufen, ob ich nicht mal an einem Jobwechsel interessiert bin. Ja, den könnte ich doch nochmal anrufen, da ist doch vielleicht was. Also, Martin, du weißt, worauf ich hinaus will. Wenn wir dann die Kreativität zulassen, wie wir die Situation ändern können und auf das Problem eingehen können, dadurch, dass wir andere Wege öffnen, dann sind wir schon richtig, richtig weit. Denn wo sich eine Tür schließt, öffnen sich 10 andere. Du lachst, Martin. Warum lachst du?
Ja, weil das so faszinierend ist, Angie, auch so wie du es beschrieben hast. Und Kreativität ist ja nicht immer der direkte Weg, sondern manchmal ist es ja auch der indirekte Weg. Eine ganz kurze Geschichte. Es gab mal eine Situation, tatsächlich, da war ich ohne Job. Ich habe mein Haus umgebaut mit allem drum und dran. Und mich rief jemand anders an, der einen Job suchte. Ich habe meinen anderen Kollegen angerufen und habe für jemand anders um einen Job gefragt. Den Job hat übrigens die Person auch bekommen, aber der hat gesagt, das ist ja geil, Martin, dass du anrufst. Bei mir ist gerade letzte Woche der Marketingleiter raus. Ich sage mal, ich brauche einen neuen Marketingleiter. Kannst du nicht mal vorbeikommen, dass wir uns mal unterhalten? Das war eine Sache von sage und schreibe 2 Wochen und ich war in Anführungsstrichen wieder im Job. Etwas früher, als ich wollte, aber super. Das sind alles kreative Lösungen. Also wenn ich selber auch nicht in einen Bittsteller-Modus reinkomme, überleg dir etwas, wenn das nicht zu deiner Person passt. Was wäre denn der richtige Weg, um in Kontakt mit anderen Menschen auch ja einfach ins Gespräch zu kommen, in Resonanz zu kommen, um deine eigene Sichtweise, um deine eigene Professionalität, deine eigene ja, Fähigkeit unter Beweis zu stellen? Auch das kann ja eine kreative Lösung sein.
Daraus höre ich doch im Grunde, wir sind alle in einem Flow und wenn wir die richtigen Netzwerke irgendwie verzwirbeln, dann kommt immer was ins Rollen, ja? Hier wie die Rolling Stones ja in ihren Liedern auch singen, es kommt dann was ins Rollen und wenn der Stein rollt, dann kickst du immer irgendwas anderes an und schon wird das Ganze zu einem großen, großen, schönen Bild. Ich möchte noch einen Tipp mitgeben, euch da draußen, wenn es ganz hart kommt, überlegt euch, also so mache ich das auch immer, was ist denn der Worst Case? Was ist denn das Schlimmste, was mir passieren kann? Und ich möchte sagen, in meinem Leben, dass ich jetzt doch schon einige Lenze hinter mir habe. Ich habe schon viel erlebt. Ja, ich komme aus einer Familie, wo immer das Geld knapp war. Ich komme aus einer Familie, wo wir auch menschliche Probleme hatten in allen Facetten. Und es waren oft Dinge, wo ich mir dachte, oh mein Gott, und jetzt? Und da habe ich immer überlegt, Worst Case, was ist das Schlimmste, was mir jetzt passieren kann? Wenn das und das jetzt passiert, schon im Vorfeld auch, was ist das Schlimmste? Und wenn man sich dann den Gedanken mal in Ruhe zu Gemüte führt und sagt, naja, pass auf, gibt auch Situationen, wo du sagst, du bist in der Einöde, ich weiß noch mit einem Auto, ich hatte keinen Viergang, es war Schnee. Ja, wenn jetzt einer von oben kommt und ich muss bremsen, ich komme hier nie wieder weg mit dem Auto, ja. Und da habe ich mir auch schon überlegt, was mache ich denn dann? Der Worst Case war, dass ich mich gesehen habe, mit einer Winterjacke versuchend mit dem Handy Hilfe zu holen, whatever. Aber mich allein damit zu beschäftigen, was könnte denn der Worst Case sein? Also der schlimmste Fall. Allein das hat mir schon eine gute Atmosphäre wiedergegeben und eine gute Stimmung. Und ich möchte noch eine Sache kurz erzählen. Das war so eine Story, die habe ich mal erfahren, als ich in einer Ausbildung war. Und da sagte unsere Leiterin, sie hatte mal eine Gruppe von 10 Personen und die hatten alle ein gravierendes Problem. Ja, also die saßen vor einem Problem, das wie ein Schicksalsschlag war. Und sie sagte dann, passt auf, wir machen jetzt Folgendes. Bevor ihr jetzt alle denkt, das Problem ist so riesig, ich schaffe das nicht, schreibt mal euer Problem auf einen Zettel. Wir legen den Zettel in die Mitte, da ist ein Hut und dann geht nacheinander jeder nach vorne und zieht sich das Problem raus, das er meint, lösen zu können. Und das wurde dann gemacht und jeder hat sich dann nach vorne begeben, hat dann alle 10 Sachen durchgelesen, hat sich einen Zettel genommen und dann war jeder wieder auf seinem Platz. Und dann sagte sie so, dann gehe ich jetzt, sie schmunzeln ja alle etwas, dann gehe ich mal davon aus, sie haben ein kleineres Problem gefunden, das sie bewältigen können. Und dann haben die alle so ein bisschen geguckt und dann kam am Schluss raus, jeder, wirklich jeder hat genau sein eigenes Problem wiedergenommen. Weil als er gesehen hatte, was für Schicksalsschläge und Probleme die anderen vor der Brust hatten, da hat er sich gesagt, oh, vielen Dank, dann nehme ich lieber mein Problem, weil mit dem kann ich klarkommen, das kann ich schaffen, das kann ich erreichen und damit gehe ich wieder nach Hause und kläre es. Sind wir am Schluss, Martin?
Ich würde sagen, damit gehe ich nach Hause und kläre es.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt habt ihr uns nackt erwischt. Ich hatte den Schluss jetzt irgendwie verpatzt, aber dann machen wir einen resilienzartigen Schluss. Ich weiß, im nächsten Podcast kann ich das Outro besser schaffen. Wir wünschen euch allen eine gute Zeit. Seid stark, seid mutig, ihr schafft es, denn wir sind an eurer Seite und ihr wisst ja, was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Das ist Angie und das war Angie's Talk.
Mutig und motiviert durchs Leben. Das war Angie's Talk, der Motivationspodcast mit U wie Mut. Mehr Inspiration gibt es in einer Woche. Motivation pur.